Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Zu den aufregenden Tätigkeiten eines Kurators gehört, zumindest manchmal in schlummernden Depots wühlen zu können. Der Fotoexperte Felix Hoffmann hat das bei der Agentur Magnum getan und machte tolle Entdeckungen, die jetzt im Fotoarsenal Wien zu sehen sind, dem neuen Zentrum für Fotografie in der Stadt. Am Berliner Ensemble kam heute Abend ein Stück über die Risse in unserer Gesellschaft zur Uraufführung, erzählt anhand eines Familientreffens. Und wir schauen auf den nächsten Angriff Donald Trumps aufs Bildungswesen. Seit 2 Monaten ist Donald Trump im Amt und zusammen mit Elon Musk verfolgt er seine staatliche Kahlschlagsagenda ziemlich konsequent. An den Bildungs- und Forschungseinrichtungen herrscht schon länger Besorgnis, weil Mittel unter gewissen Forschungsthemen gänzlich gestrichen werden. Dann kam gestern noch die Nachricht, dass das Weiße Haus das Bildungsministerium auflösen will. Dort sind schon viele Leute entlassen worden und die Kompetenzen werden in die Bundesstaaten verlegt. Was das Ganze jetzt bedeutet und ob demnächst US-Wissenschaftler vielleicht sogar Zuflucht nach Europa suchen, das kann ich jetzt mit dem Politologen Jackson Janes besprechen. Unter anderem ist er Senior Fellow beim German Marshall Fund. Guten Abend bzw. guten Tag, Herr Janes. Wir erreichen Sie in Washington.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Janes, was bedeutet denn nun diese Beschränkung und dann wohl auch gänzliche Zerschlagung des Bildungsministeriums?
Ja, das Ministerium war sowieso ein Ziel für die Trump-Administration von vornherein und auch dann etwas längerfristig, würde ich sagen, ein Zielscheibe für Konservativen in Amerika. An sich ist ein Ziel, die gesamte Verantwortung für Erziehung wieder an die Bundesländer irgendwie zu übertragen. Wir brauchen kein solches Ministerium, heißt das, obwohl das ist seit 45 Jahren im Gange. Und die Frage ist, was danach kommt. Also was wird wohl passieren mit den jeweiligen Aufgaben von diesem Ministerium? Es wird verteilt auf andere Ministerien, weil der Präsident kann das Amt nicht zerstören. Es muss ja ein Act of Congress sein. Mhm. Aber auf jeden Fall, es ist ein Teil von einem Kulturkampf. Ja. Diese Cultural Wars, die bei uns herrschen momentan. Und ich sehe das auch mittendrin.
Man liest jetzt, dass die Kompetenzen, also so ähnlich wie in Deutschland auch, sowieso schon weitgehend, zumindest für die Schulbildung, in den Bundesstaaten liegen. Erklären Sie uns doch nochmal, was jetzt wirklich das Dramatische an dieser drohenden Auflösung des Ministeriums oder weitgehenden Auflösung dieses Bildungsministeriums ist.
Ja, es ist eigentlich das Problem wegen der Versuchung, die Gelder, die eigentlich durch das Ministerium bisher geflossen sind, zu kappen. Mittlerweile werden Gelder, die in dem Ministerium verteilt waren, gekürzt oder auch dann abgeschafft. Und für die Universitäten ist das fast ein Lebensblut, weil an sich die Forschungsstipendien, die Möglichkeiten für Studenten zu studieren, sind über das Ministerium gelaufen. Aha. Und jetzt wissen wir nicht genau, wo diese Aufgaben landen.
Das heißt, Wissenschaftler dürften in diesen Tagen durch diese neueren Maßnahmen noch mehr beunruhigt sein. Ja, ist das zu spüren?
Ja, sicher. Ich meine, gewisserweise sind Universitäten konfrontiert, mit millionenfach Gelder gestrichen zu sehen, die eigentlich vorgesehen waren für Forschungsprojekte, die meistens jahrelang dauern. Ich denke an meine eigene Universität, Johns Hopkins. Es hat die meisten jetzt auch von 800 Millionen wurde gestrichen. Und das ist dann auch eine Quelle für Forschungen, für Forschungsprojekte, für diejenigen Leute, die Forschungsprojekte steuern. Und jetzt mussten sie eine ganze Menge, ich glaube, die Zahl bei Johns Hopkins ist 2000, mussten Leute geschafft werden. Mhm. Und das ist dann eine blamable Situation, weil der Ruf von amerikanischen Universitäten als Forschungsspitzen auf der Welt ist unumstritten. Und außerdem, es kann ja weitergehen. Ich meine, die Idee, dass man nicht nur die Universitäten Gelder gestrichen werden, sondern das Curriculum irgendwie gleich in Frage gestellt werden. Insofern ist das multidimensional, was jetzt abspielt.
Von deutschen Forschungseinrichtungen ist zu hören, dass sie vermehrt Bewerbungen amerikanischer Wissenschaftler bekommen. Das lässt sich empirisch jetzt sicher noch nicht belegen. Aber hören Sie das auch aus dem Bereich, dass Wissenschaftler bereit sind zu gehen oder sich umschauen?
Vielleicht. Also ich höre nichts persönlich bis jetzt. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Leute Gebrauch machen wollen von einer Forschungsszene in Deutschland, die auch dann sehr reich ist in dem Sinne. Also ich kenne das innen auswendig, die DFG, also die Alexander von Humboldt Stiftungen. Es gibt ja eine ganze Menge Möglichkeiten in Deutschland, wo man wirklich ja Forschung vertreiben kann.
Noch.
Aber es ist wirklich schade, dass wenn Leute diese Zwang empfinden. Und vor allen Dingen ist es für jüngere Wissenschaftler, die noch nicht eigentlich fest angestellt sind bei Universitäten, dann diese Gelder, die da hingeflossen sind, die waren auch für solche Leute, die beim Aufbauen waren ihrer Karriere. Und das wird vielleicht dann zu kurz gekommen.
Ja, noch habe ich gerade eingeworfen, Herr James, hier in Europa gibt es ja jetzt schon Forderungen, spezielle Aufnahmeprogramme für US-Wissenschaftler aufzulegen. Aber die Frage ist ja, ist Europa mit einem erstarkenden Rechtspopulismus in vielen Ländern überhaupt attraktiv?
Oh, ich denke ja. Ich meine, für diejenigen Leute, die eigentlich dann sich auskennen in dem wissenschaftlichen Bereich in Deutschland, ist, glaube ich, schon sehr beachtlich, was man tun kann dort. Und die Max-Planck-Zentrum zum Beispiel sind weltbekannt.
Jetzt fragen sich natürlich alle, was tun. Aber es könnte ja vielleicht auch eine Antwort sein, Augen zu und durch. Also in 4 Jahren sieht es vielleicht schon wieder ganz anders aus. Dann gehen wir jetzt durch diese harten Zeiten und ja. Versuchen einfach weiterzumachen.
Wenn das so wäre. Also ich glaube, es gibt natürlich auch eine Frage, inwieweit die Universitäten auch durch diese Situationen, die sie gegenüberstehen, vielleicht sich noch besser artikulieren können, was sie dann vorhaben, sodass dann diese Ausnutzung in diesem Falle von Trump nicht so ganz vorhanden ist. Die Universitäten sind eine Juwel von der amerikanischen Wissenschaft. 400 Nobelpreise haben diese Universitäten gewonnen in den letzten Jahrhunderten. Insofern ist das ein sehr wichtiges Schatz, das wir hier aufgebaut haben, wo Leute quer durch die Welt, auch aus Deutschland kommend, hier davon Gebrauch gemacht haben. Und ich hoffe, dass das eigentlich dann irgendwie in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren vielleicht mal wieder ein Mittelmaß finden, um irgendwie dieses Problem irgendwie anzupacken. Aber es ist eindeutig jetzt momentan eine Herausforderung an die Universitäten, aber auch an die Bevölkerung von Amerika, dieses System und diese Institutionen, die wir aufgebaut haben seit dem 19. Jahrhundert, zu verteidigen.
Ja, ein aktuelles Ultimatum läuft ja heute aus, nämlich das, das Donald Trump der Columbia University gestellt hat. Was ist davon zu hören? Was glauben Sie, wie dieser Tag für die Columbia ausgehen wird?
Ja, da sind sie, glaube ich, gerade dabei, die Antworten zu schreiben. Und die Columbia ist eigentlich ein so der Paradebeispiel jetzt momentan, also die Erzielscheibe. Wie sie damit umgehen momentan, wird auch eine Lehre sein für die anderen Universitäten. Es gibt 60 oder 70 andere Universitäten, die auch sowas gegenüberstehen. Insofern, was in New York passiert, in Columbia passiert, ist wahrscheinlich maßgebend für, wie man mit dieser Herausforderung umgehen kann.
Ja, Jackson James, vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen.
Ja, gern geschehen.
Die Stadt Wien ist unglaublich reich an Museen und Kultur, ein eigenes Zentrum für Fotografie, aber hatte sie bislang nicht. Jetzt ist das Fotoarsenal eröffnet worden und mit ihm auch ein ganz neues Kulturquartier. Die erste Ausstellung zeigt 300 Fotografien der berühmten Agentur Magnum, darunter auch echte Raritäten und einen fotografischen Shootingstar, den Österreicher Simon Lehner. Als künstlerischer Leiter konnte für das Fotoarsenal Felix Hoffmann gewonnen werden. Ein sehr erfahrener Fotokenner, der unter anderem früher Kurator bei CO Berlin war, dem wichtigsten Ort für Fotografie in der Hauptstadt. Guten Abend.
Hallo, guten Abend, grüß Sie.
Herr Hoffmann, das ist ja jetzt ein Ort, der mehr ist als nur dieses Fotoarsenal. Wo befinden wir uns denn da in Wien?
Wir befinden uns tatsächlich im Arsenal. Das ist ein ehemaliges Militärgelände, ein Steinwurf vom Belvedere 21 entfernt und dem Heeresgeschichtlichen Museum. Und wir wollen eben hier so ein neues Kunstquartier ins Leben rufen, das mit sehr viel Grünflächen umgeben ist.
Was wird da noch stattfinden außer Fotografie?
Wir sind in einem Gebäude mit dem Österreichischen Filmmuseum Lab. Also die haben hier ihre ganze Restaurierung untergebracht. Und natürlich wollen wir hier irgendwie auch im Außenbereich, aber auch mit den anderen Playern vor Ort Kunst und Kultur etablieren und Dinge machen, die es vorher in Wien noch nicht gab.
Aha, sagen Sie mal.
Naja, es gibt eben schon so historische Zugänge, sowohl zur Fotografie wie auch zum Film, die eben in dieser Stadt so noch nicht stattgefunden haben. Wir treten aber vor allem an, um irgendwie die Kapazitäten und Ressourcen der Stadt, also das, was es schon gab, eigentlich zu verstärken. Wir wollen eigentlich wie ein Generator wirken, weil man muss sich ja immer klar machen, also auch große Museen können so 4-5% ihrer Sammlung zeigen. Also das, was den großen Museen fehlt, ist eigentlich Displayfläche. Und da wollen wir versuchen, von Salzburg bis Graz und vor allem auch in Wien, neue Schätze zu entdecken und die auch hier auszustellen.
So, Sie sind der Mann für die Fotografie in Wien. Herr Hoffmann, eröffnen jetzt mit dieser großen Magnum-Ausstellung. Magnum-Fotografien kennen sehr viele Leute, ist vermutlich ein Publikumsmagnet. Wie gehen Sie daran? Geht es darum, jetzt erstmal viele Leute da in dieses Quartier zu ziehen? Oder was ist so Ihr persönlicher kuratorischer Ansatz?
Ja, das ist natürlich das Ziel. Der Ort, die Marke und die Institutionen sind nicht bekannt. Und wir wollen jetzt erstmal irgendwie versuchen, ein paar Leute hierher zu locken und dann zu überraschen. Und ich hatte eben nochmal die Gelegenheit, in das Archiv von Magnum zu gehen, das analoge Archiv, wo Kontaktbögen lagern, auf denen damals Markierungen gemacht worden sind, welche Bilder ausgewählt worden sind, um dann in Magazinen oder Tageszeitungen publiziert zu werden. Und dann sind die tatsächlich zirkuliert und oft denkt man ja, besonders gute Bilder würden irgendwie zu Ikonen werden und dem ist eben nicht immer so, sondern es sind eben vor allem Bilder, die oft gesehen werden, ja, die irgendwie in unseren Köpfen sich festsetzen müssen und genau darum geht es auch ein Stück weit in der Ausstellung.
Ja, also zum Beispiel eines dieser berühmten Bilder ist ja James Dean, der am Times Square spaziert mit seinem Regenmantel, so mit aufgestellten Kragen. Das ist aber doch schon jetzt ein gutes Foto. Oder würden Sie sagen, da gibt es von Magnum noch viel, viel Tolleres, was ich da auf den Kontaktbögen entdeckt habe?
Ja, es gibt viel Tolleres, aber es gibt auch so Beispiele, wo irgendwie andere Sachen zu sehen sind. Zum Beispiel trifft Richard Nixon in der Nähe von Moskau auf einer Weltausstellung den damaligen sowjetischen Präsidenten Nikita Khrushchev. Und bei diesem Treffen fangen die an über so, es ist die sogenannte Kitchen Debate, über Fortschritt und Küche und was weiß ich zu streiten. Und Nixon tippt dem Präsidenten aufs Revers. Und das ist natürlich so eine Machtgeste. Und Elliot Erwitt fotografiert das. Aber auf diesem Foto hat Khrushchev die Augen zu. Also eigentlich ist es kein wirklich gutes Bild, aber es ist im amerikanischen Wahlkampf, damals war Nixon noch Vizepräsident, hochgespült worden. Der hat es auf seine ganze Wahlkampagne gedruckt und drucken lassen, um irgendwie klarzumachen, dass er eigentlich im Kalten Krieg das Sagen hat. Mhm. Und genau diese Bilder versuchen wir hier in ihrer Verwendung auch zu zeigen und so ein bisschen zu kontextualisieren.
Ja, das ist sicher etwas, was auch erst Jahrzehnte nach dem ersten Publizieren möglich ist, weil dann eben ja man vielleicht mehr politische Freiheiten oder künstlerische Freiheiten hat und es nicht darum geht, jetzt das beste Bild, wie Sie es eben beschrieben haben, mit den offenen Augen in irgendeinem Magazin zu veröffentlichen. Ne? Also für Sie auch vermutlich eine Entdeckungsreise.
Total. Also auch in dieses Archiv nochmal einzutauchen, in diese ganzen Unterlagen, die nie gezeigt worden sind und dann das Ganze so ein bisschen zu kontextualisieren mit der Farbe, weil die Farbfotografie, die sind ja dann auf Dias irgendwie zirkuliert worden. Das war nochmal ein anderer Weg, wie jetzt die Schwarz-Weiß-Fotografie, die eher so auf gedruckten Ausbelichtungen verschickt worden sind. Das ist schon irgendwie besonders gewesen und dieses Magnum-Archiv, das schuppt sich natürlich im 21. Jahrhundert auch, weil natürlich sich so eine Agentur, die irgendwie von den Mitgliedern betrieben wird, dieses ganze Lagern und diese ganze Archivverwaltung natürlich auch heute nur noch schwer leisten kann. Mhm. Und da haben wir jetzt nochmal so die Schätze rausgeholt.
Da kommt ja wahrscheinlich nicht jeder rein.
Nee, das hat auch meine längere biografische oder kuratorische Geschichte, dass man eben Vertrauen aufbaut und dann eben einfach auch an Kisten ran darf, wo sonst eben keiner die Finger reinstecken soll.
Das kann ein Felix Hoffmann. Herr Hoffmann, Sie haben dieser großen Magnum-Schau gegenübergestellt einen österreichischen Fotografen, dessen Namen ich jetzt zum ersten Mal höre, gelesen habe, Simon Lehner, der ist auch noch recht jung, Ende 20, der macht was ganz anderes. Also ich kann gar nicht beschreiben, was es ist, aber Sie können das.
Ja, ich versuche es mal ein bisschen. Also der hat auch ein Archivprojekt gestartet und zwar benutzt er seine Familienbilder. Und Familie hat ja manchmal so Untiefen. Da gibt es traumatische Erlebnisse, es gibt irgendwie unschöne Sachen, über die man ungern redet. Und die versucht er quasi mit diesem Fotoarchiv, das er dann mit Bildern aus dem Internet kombiniert, zu verarbeiten. Und aus diesem Bilderpool erstellt er digitale Collagen und speist die ein in den virtuellen 3D-Raum. Das muss man sich so vorstellen, als würden wir das Bild, das zweidimensional an der Wand ist, auf einmal aufblasen wie ein Luftballon und auf einmal wird es irgendwie wie Skulpturen kommen, diese Sachen wie Reliefs in den Raum. Und dann nimmt er diese digitalen Bilder und fräst die mit Robotertechnik aus so dicken Boards raus und dadurch entstehen Reliefs, die er dann auch noch bemalt. Also das Ganze hat ganz viel mit Kulturtechnik und mit Fotografie zu tun, aber wenn Sie das Ding im Ausstellungsraum sehen, würden Sie sagen, ach, das ist ja eher eine Skulptur oder eine Malerei. Und so versuchen wir auch, das Fotoarsenal ein bisschen zu positionieren zwischen eben traditioneller Fotografie und eben ganz neuen digitalen Fragestellungen.
Sie haben, Herr Hoffmann, 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Das ist jetzt nicht riesig groß, ne? Wofür eignet sich denn aber so eine Größe als Ausstellungsort besonders gut?
Naja, der Ausstellungsort ist eigentlich so der Nukleus für das, was wir tun wollen, weil wir wollen natürlich auch Satelliten in der Stadt bespielen. Es gibt immer mehr Gespräche, wo wir mit anderen Institutionen was zusammen entwickeln können. Und dann geht es ja bei uns nicht nur um die Ausstellungen, sondern wir versuchen ja auch ein ganz wichtiges Standbein mit Workshops für Kinder und Jugendliche zu etablieren, weil wir das Fotoarsenal eher als einen Ort sehen, der für Medienkompetenz stehen soll. Also in Zeiten von Fake News und gerade der immer stärkeren Algorithmen, die in unsere Social-Media-Kanäle eingreifen, spielt eben die Befragung der Bilder eine ganz wichtige Rolle. Und da wollen wir mit Kindern und Jugendlichen nicht nur hier am Standort, sondern auch in den angrenzenden Bezirken verstärkt arbeiten.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke.
Tena Stivicic ist eine preisgekrönte Dramatikerin, deren Stücke längst auch jenseits ihrer Wahlheimat London aufgeführt werden. Vor kurzem am Wiener Burgtheater zum Beispiel, dort wurde ihr epochenübergreifendes Familiendrama Drei Winter inszeniert. Und auch in Berlin ist nun ein Stück von ihr zu sehen, Die Verstreuten. Das hat sie für das Berliner Ensemble geschrieben. Es geht darin um eine Mutter und ihre 4 in alle Winde verstreuten Töchter, die am Abend vor einer Operation zu einem Familientreffen zusammenfinden. Ein Moment, in dem dann auch Lebenswelten und politische Haltungen aufeinanderprallen. André Mumot war für Fazit bei der Uraufführung und ist jetzt im Studio. Hallo.
Hallo.
Das hört sich nach einem möglicherweise spannenden Kammerspiel an. Familie birgt ja auch immer Zündstoff und Rahmen.
Es ist vor allen Dingen ein ganz klassisches Theaterkonstrukt. Wir kennen das aus ganz vielen Stücken, dass da sozusagen ein Familienoberhaupt krank ist und dann kommt die ganze Familie zusammen, um sich nochmal so richtig zu streiten und auseinanderzusetzen. Von der Katze auf dem heißen Blechdach bis zu Eine Familie von Tracy Letts, verfilmt als August Osage County mit Meryl Streep. Also eine ganz klischeehafte eigentlich Situation auf dem Theater, die aber immer wieder doch auch funktioniert, weil da eben in dieser ernsten Situation wirklich alle Familienprobleme auch nochmal angesprochen werden können. Und so ist das auch heute. Was ich ganz schön finde, ist eben, das Stück heißt, Sie haben es erwähnt, die Verstreuten, genau, dass diese Töchter aus allen Ecken der Welt kommen, zurück nach Zagreb, wo ihre Mutter immer noch in der ursprünglichen Wohnung lebt, in der sie aufgewachsen sind. Die kommen aus Berlin, die kommen aus London und sie kommen auch aus Schottland, beziehungsweise würden aus Schottland kommen, wenn der Flieger gegangen wäre. Und das Schöne ist, dass das auf der Bühne von Daniel Roskamp so aufgebaut ist, dass wir einerseits ein Wohnzimmer haben, aber andererseits auch eigentlich die ganze Welt. Da ist ein Wald mit auf der Bühne, da ist ein Stück Flughafen mit auf der Bühne, da sind überall so kleine Topfpflanzen, es gibt ein Getränkeautomat, Format und man zeigt, dass diese Figuren einerseits zusammengehören, aber auch distanziert sind. Sie haben auch eine innere Entfernung voneinander und das wird schon auf der Bühne schön sichtbar.
Und das weist wahrscheinlich auch schon darauf hin, dass es um mehr geht als nur um Familie.
Ja, es geht der Autorin eigentlich darum, was die Corona-Zeit mit uns gemacht hat in unserem Privatleben und auch die Krisen der Gegenwart, dass also in den Familien Risse entstanden sind, dass Menschen sich, die sich eigentlich sehr nahe stehen, in ganz unterschiedliche Richtungen entwickelt haben, auch in ihren Überzeugungen, in ihren Positionen, wie sie mit den Krisen dieser Zeit umgehen. Und das wird auch deutlich an den Lebensläufen dieser Figuren und vor allen Dingen darin, wie sich zwei dieser Schwestern so ganz deutlich voneinander unterscheiden. Da ist vor allen Dingen erstmal vielleicht so ein bisschen so ein halbironisches Selbstporträt der Autorin. Das ist nämlich die Figur der Sascha, gespielt von Katrin Welisch. Das ist eine Dramatikerin, die sich darüber beklagt, dass sie immer wieder dieselben Stücke schreiben soll. Das klingt dann so.
Vielleicht würde dem Theater allgemein so ein bisschen Leichtigkeit und Optimismus ganz gut tun. Immer dieses Wälzen im Dreck der Menschheit.
Ich habe gesagt, ich will ein Stück über Einsamkeit schreiben. Über das Bedürfnis nach Verbundenheit, über das falsche Versprechen von echter menschlicher Nähe in den sozialen Medien. Über die Sogwirkung des Rampenlichts, über Isolation und wie sie unser Gefühl von Identität beeinträchtigt. Über die extreme Brutalität, zu der nette, höfliche Mittelschichtsmenschen wie unsere Nachbarn fähig sind. Ja, dann waren sie irritiert.
Ja, da waren sie irritiert, weil sie nämlich von ihr das hören wollen oder das bekommen wollen, was sie immer bisher geliefert hat, nämlich Stücke über ihre migrantische und queere Identität. Und sie hat überhaupt keine Lust mehr, das zu liefern, weil das immer wieder von ihr erwartet wird. Da spielt die Autorin natürlich auch so ein Stück mit ihrer eigenen Geschichte. Und diese Figur wird dann insbesondere am Ende des Stückes in besonders starken Kontrast gesetzt zu ihrer Schwester Sabina, die im Grunde genommen Impfgegnerin war, die Corona-Leugnerin war und sich nun so einem rechten Weltbild zugehörig fühlt und auch im Internet entsprechende Workshops anbietet, wie man sozusagen wieder das klassische Frauenbild aufleben lassen kann und wie man die Männer empowert, was in diesem Abend natürlich auch für reichlich Widerspruch sorgt von den Schwestern.
Laura Linnenbaum ist die Regisseurin des Abends. Sie hat das Stück inszeniert. Was hat sie damit gemacht? Also Sie haben ja schon angedeutet, es gibt so diese Welt, die auf dieser Bühne sichtbar ist. Aber was passiert da ansonst?
Es ist ein reines Konversationsstück und ich muss sagen, auf dem Papier hat es mir auch erstmal gar nicht so sehr gut gefallen. Ich finde, dass es auf einer sehr mittleren Betriebstemperatur geschrieben ist, weil da diese vielen kleinen Alltagsprobleme und auch die größeren Probleme unserer Zeit diesen Figuren einfach in so relativ belanglosen Dialogen in den Mund gelegt werden. Man braucht da einen Zugriff, der das intensiviert. Und man braucht natürlich vor allen Dingen ein Ensemble von Darstellerinnen, die das intensivieren können und die da ein bisschen mehr Hitze reinbringen. Und das ist die gute Nachricht des heutigen Abends. Das ist da passiert. Da ist wirklich dran gedreht worden. Und es sind auch die humoristischen Elemente dieses Stückes, die das durchaus zu bieten hat, auch stark betont worden. Am Anfang hatte ich noch das Gefühl, ich sitze in so einer relativ entspannten Sitcom, wo also Schwestern sich so ein bisschen anzicken, aber sich auch viel zu sagen haben über ihr gemeinsames Leben und das eigentlich immer in so einem lustigen, angeregten, entspannten Tonfall. Und dann verdichtet sich das aber und wird immer intensiver.
Einen Namen haben Sie schon erwähnt, Katrin Welisch. Die anderen Namen, die wir jetzt hier noch nennen sollten, Konstanze Becker und Bettina Hoppe. Also große Besetzung. Reißen die es raus?
Die reißen es wirklich raus. Hinzu kommt auch noch als Mutter Josephine Platt und dann vor allen Dingen Pauline Knof, die diese rechtsgerichtete Schwester spielt, die auch eine große Ressentiment geladene Stimmung da reinbringt in diese Familienkonstellation. Und das ist für mich die größte Überraschung gewesen, dass diese Figur, die man sehr schnell hätte zu einer billigen Karikatur machen können, mit großer Emotion von der Darstellerin gespielt wird. Pauline Knof macht das fantastisch. Und diese Auseinandersetzung mit Katrin Welisch, die am Anfang ihre im Grunde genommen dauerbesoffene Dramatikerin eigentlich als reine Witzfigur anlegt, wenn die wirklich aufeinander losgehen am Ende, da bekommt man eine Gänsehaut, da geht es plötzlich um alles. Da sagt die lesbische Schwester zu dieser rechtsradikalen Schwester, du sprichst mir meine mein Leben ab. Die Tatsache, dass ich hier in dieser Gesellschaft weiterleben darf, das willst du verhindern. Und da plötzlich ist das keine leichte Komödie mehr, sondern ein hochintensives und auch berührendes Stück, was durch die Darstellerinnen und auch durch die kluge Inszenierung von Laura Linnenbaum wirklich auf eine andere Ebene gehoben wird und wo wirklich sehr viel rausgeholt wird. Das hat mir sehr gut gefallen am Ende.
Unser Kritiker André Mumort war bei der Uraufführung von Die Verstreuten im Berliner Ensemble. Am kommenden Dienstag ist dann die nächste Vorstellung und ich sage vielen Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Absicht oder Versehen? Das Bayerische Nationalmuseum hat nach einer Deutschlandfunk-Recherche auf dem Titel seines neuen Programmheftes den Jünger Judas Iskariot abgebildet. Mit gierigem Ausdruck im Gesicht umklammert er einen Beutel mit Silberlingen, den Lohn für seinen Verrat an Jesus. Judas Iskariot gilt in antisemitischen Kreisen als Personifizierung des jüdischen Volkes, das für den Tod Jesu verantwortlich gemacht wird. Die Abbildung und die Art der Darstellung seien antisemitisch zu lesen, so Deutschlandfunk-Chefreporter Kultur Stefan Koldehoff.
Ich glaube schon, dass das bewusst gewählt worden ist, dieses Motiv zumindest. Denn das ist ein kleiner Ausschnitt aus einem riesigen Hochaltar, dem ehemaligen Hochaltar der Abteikirche in Tegernsee. Teile davon sind eben heute im Nationalmuseum in München. Und aus diesem 1,86 Meter hohen Seitenflügel ist ausgerechnet der Teil für die Broschüre rausgezogen worden, der diesen Judas in der Form darstellt.
Inzwischen sei das Programmheft zurückgezogen worden. Das Bayerische Nationalmuseum hat sich noch nicht geäußert. Ein kostenloses Konzert wollte Neil Young im Sommer in der Ukraine geben. Doch die Show fällt aus Sicherheitsgründen aus, wie der Musiker auf seiner Internetseite mitteilte. Er könne seine Crew und seine Instrumente nicht mit gutem Gewissen in diese Gegend bringen. Der 79-jährige Neil Young wollte in der Ukraine den europäischen Teil seiner Sommertournee starten, zusammen mit seiner Band The Chrome Hearts. Viele von uns haben Gedichte zuletzt wohl in ihrer Jugend gelesen. Damit sich das ändert, hat die UNESCO vor einiger Zeit den Welttag der Poesie ins Leben gerufen und der wird heute gefeiert. Anlass für Kulturinstitutionen, Lyrikempfehlungen herauszugeben. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung empfiehlt 11 Gedichtbücher für Kinder und 20 Lyrikbände für Erwachsene. Für Kinder werden laut Mitteilung Titel wie »Fritten, Frettchenfete« und »Wo ist mein Kopf?« empfohlen. In den Lyrikempfehlungen für Erwachsene findet sich unter anderem »Bei Anruf Klopstock« des deutsch-britischen Schriftstellers Richard Dove. Miles Green geht im Sommer an die Folkwang-Universität der Künste in Essen. Der 27-jährige Performance-Künstler und Bildhauer wird dort die Pina-Bausch-Professur übernehmen, wie die Hochschule mitteilte. Greenberg wird demnach Dauer-Performances entwickeln, gemeinsam mit rund 15 Studierenden aus den Bereichen Musik, Theater, Tanzgestaltung und Wissenschaft. Sie sollen aufgezeichnet werden und als Grundlage von Videoarbeiten und Skulpturen dienen. Der Kanadier war im vergangenen Jahr zur Eröffnung der Venedig-Biennale zu sehen, mit seiner 8-stündigen Performance Sebastian, gezeigt von der neuen Nationalgalerie Berlin.
Seit fast 2 Jahren herrscht Bürgerkrieg im Sudan, was laut den Vereinten Nationen die schlimmste humanitäre Krise weltweit nach sich zieht. 25 Millionen Menschen sind vom Hunger bedroht, 12 Millionen auf der Flucht. Und wie so vieles in der Welt kriegen wir davon nur wenig mit. Das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst in München hat deshalb eine Ausstellung von vor 2 Jahren noch einmal neu aufgelegt, die sich mit dem Sudan beschäftigt. Naga, die verschüttete Königsstadt. Eine Ausstellung, die für das Geschehen im Sudan sensibilisiert über diese uralte Historie. Über dieses Anliegen habe ich vor der Sendung mit dem Direktor Arnulf Schlüter gesprochen. Guten Abend, Herr Schlüter.
Guten Abend, grüße Sie.
Was ist denn, Herr Schlüter, das Spannende an Naga, dass Sie sich damals vor 2 Jahren damit beschäftigt haben und die Ausstellung jetzt nochmal aktualisieren?
Naga ist eine antike Stadt im heutigen Sudan, die aus vielerlei Gründen tatsächlich eine Besonderheit ist. Das eine ist, dass sie über 40 Kilometer abseits vom Nil liegt, was für antike Städten sehr ungewöhnlich ist und diese Lage an sich schon sehr spannend für uns ist. Das andere ist, dass Naga eine antike Stätte ist, die vor knapp 2000 Jahren verlassen worden ist, danach aber niemals überbaut worden ist, niemals geplündert worden ist, nicht überackert worden ist. Das heißt, man findet dort eine antike Stätte genau so vor, wie man sie vor 2000 Jahren verlassen hat. Und das ist für Archäologen natürlich ein absoluter Glücksfall.
Ein Sonderling. Es wurde dort ja auch lange geforscht, seit 2013. Waren Sie als Ägyptologe auch dort und haben gegraben?
Ja, ich war die letzten 10 Jahre zweimal im Jahr dort tatsächlich unten. Wir haben immer 2 Kampagnen pro Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Diese Kampagnen dauern jeweils circa 2 Monate. Ich selber bin nicht die ganze Zeit vor Ort, aber immer so zwischen 2 und 4 Wochen. Habe also ganz ordentlich Zeit in den letzten Jahren im Sudan verbracht. Die letzte Kampagne endete im März 2022, tatsächlich kurz vor Ausbruch des Krieges. Da sind die Kollegen nochmal zurückgekommen. Wir hatten da eine Restaurierungskampagne und haben mit Mitteln des Auswärtigen Amtes, Projekt Kulturerhalt, den großen Löwentempel in Naga restauriert.
Und dann ist der Krieg losgegangen und deshalb wurden die Grabungen dann vermutlich auch oder die Arbeiten dort auch aufgegeben oder unterbrochen.
Genau, also wir können leider diese Arbeiten im Moment nicht fortsetzen. Das ist eine ziemliche Katastrophe, was dort im Sudan geschieht. Die ganze Infrastruktur ist auch kaputt. Wir haben dort tatsächlich die Befürchtung, dass wir den Ort so nicht wieder vorfinden, wie wir ihn verlassen haben. Wir haben leider keinen Kontakt zu unseren sudanesischen Freunden, Kollegen, Mitarbeitenden vor Ort. Das sind Menschen, die in der Butana-Steppe leben und die dort noch sehr einfach leben, ohne Mobiltelefone, ohne Internetzugang, in einfachen Hütten, in einfachen Asthütten. Und soweit wir wissen, haben diese Menschen, mit denen wir jetzt über viele Jahre zusammengelebt haben, tatsächlich die Butana-Steppe auch verlassen, sodass dieser Ort, auf den sie normalerweise auch mit aufgepasst haben, wenn wir nicht vor Ort waren, tatsächlich schutzlos dort liegt.
Und wissen Sie, wie es dem Ort geht, dieser Ausgrabungsstätte?
Also wir hoffen, dass die archäologischen Überreste, die Tempel, die archäologischen Flächen, die dort sind, tatsächlich noch nicht in Mitleidenschaft gezogen sind. Wir wissen aber, dass man zum Beispiel in unser Grabungshaus eingebrochen hat. Wir wissen, dass Militärtruppen dort durchgekommen sind. Wir haben Hinweise, dass man dort zum Beispiel in Social Media, dass man dort tatsächlich gepostet hat in den Tempeln, dass man dort gestanden ist und Fotos von sich gemacht hat, vor dem großen Amun-Tempel beispielsweise mit der Witterallee. Also da machen wir uns schon Sorgen über den Erhalt dieser Kulturstätten.
Das heißt, es wäre auch ein wirklich großer Verlust, wenn da was zerstört würde oder vielleicht die ganze Ausgrabungsstätte ja in Schutt und Asche liegen würde. Wie viel ist denn da noch da?
Also es gibt tatsächlich Tempel, die in ihren Grundstrukturen die 2000 Jahre annähernd stehend überdauert haben. Das heißt, da steht wirklich noch ein großer Amun-Tempel vor Ort, da steht ein Löwentempel, da steht eine sogenannte Hathor-Kapelle, die besucht werden können. In Friedenszeiten kommen dort tatsächlich auch immer wieder Touristen, Touristengruppen vorbei. Und dann gibt es ein circa 1 Quadratkilometer großes Ruinengebiet, in dem Dutzende von Tempeln, Verwaltungsgebäuden, Repräsentationsgebäuden tatsächlich liegen. Die sind im Laufe der Zeit zusammengefallen und müssen archäologisch ausgegraben und untersucht werden.
Herr Schlüter, wie gesagt, Sie haben jetzt diese Ausstellung nochmal neu aufgelegt. Die ist zu sehen in München. Warum haben Sie das getan? Man könnte ja jetzt sagen, was hat denn sozusagen diese antike Stätte mit der Gegenwart im Sudan zu tun?
Diese Ausstellung, die wir dort zeigen, ist eine etwas ungewöhnliche Ausstellung. Wir gehen eigentlich einen Weg, der für ein Museum zunächst mal ein bisschen untypisch ist. Wir zeigen nicht die Funde von vor Ort, sondern wir versuchen, die Besuchenden mitzunehmen auf eine Reise in den Sudan. Das heißt, was man dort erlebt, sind große Fotopanoramen, die begehbar sind, die einen Eindruck davon vermitteln sollen, wie es vor Ort aussieht. Und wir erzählen in einer Klangwelt mit unterschiedlichen Klangebenen tatsächlich die Geschichte von so einer archäologischen Grabungsmission. Also von der Frage, wie bereitet man sowas vor? Welche Leute sind da beteiligt? Wie geht so eine Grabung vonstatten? Was bedeutet es, wenn man dort einen Tempel restauriert? Das heißt, es geht uns nicht um die Präsentation von Originalobjekten, sondern darum, den Menschen, dem Publikum einen Eindruck davon zu vermitteln, was dort vor Ort im Sudan tatsächlich für kulturelle Schätze liegen. Es ist immerhin auch eine UNESCO-Weltkulturerbestätte. Und wir wollen gerade über diesen Weg ein wenig ein Bewusstsein dafür schaffen, was dort auch an Kulturgutverlust tatsächlich droht, wenn denn dieser Krieg tatsächlich weiter anhält oder sich noch, sogar noch ausbreitet.
Spielt denn das aktuelle Geschehen in dieser Ausstellung dann eine Rolle?
Wir erwähnen das aktuelle Geschehen und wir haben vor allen Dingen auch die Abläufe der letzten 2 Jahre ein wenig dokumentiert, indem wir dort die Schlagzeilen der letzten 2 Jahre zusammengestellt haben, die uns hier in Deutschland vornehmlich über die Tagesschau erreicht haben, um dem Publikum tatsächlich zu zeigen, was dort in den letzten 2 Jahren so passiert ist und wie sich dieser Krieg ausgebreitet hat über das Land, mit welchen Folgen vor allen Dingen auch.
Aber für jemanden, der dann so oft wie Sie und so lange auch da war, über einen längeren Zeitraum, wahrscheinlich auch sehr schmerzlich, einfach zu beobachten aus der Ferne, was da passiert.
Das ist sehr schmerzlich tatsächlich, weil das ein wunderbares Land ist mit wirklich einer, ja, mit wirklichen Freunden, so kann man es sagen, die mit den Menschen, die wir vor Ort dort getroffen haben, die wir kennengelernt haben, die mit uns zusammengearbeitet haben. Und das ist tatsächlich unsere größte Sorge. Wir können, wie vorhin erwähnt, nicht sagen, was mit denen heute geschieht und wo die sind. Und wir hoffen sehr, dass sich die Situation im Sudan beruhigt und auch diese Menschen wieder in ihren eigentlichen Heimatort nach Naga und in die Umgebung von Naga zurückkehren können.
Arnulf Schlüter, Direktor des Staatlichen Museums ägyptischer Kunst in München, über die wiederaufgelegte Ausstellung Naga, die verschüttete Königsstadt. Vielen Dank, Herr Schlüter, für das Interview.
Ich danke für Ihr Interesse und für die Einladung.
In diesen Tagen ist viel von Resilienz die Rede, also von der Fähigkeit, sich an schwierige äußere Umstände anzupassen bzw. sie auszuhalten. Und damit verbunden ist ja auch die Frage, politisch ist mit dieser Herausforderung momentan die Frage, wie rüstet man sich für stürmische Zukunften? Das Land Sachsen-Anhalt etwa plant ein Kulturfördergesetz vor dem Hintergrund, dass dort die AfD in der Bundestagswahl stärkste Kraft geworden ist, mit knapp 20 Prozentpunkten Abstand vor der CDU. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach berichtet, wie das Gesetz im Landtag und in der Kultur ankommt.
Die Förderung von Kunst und Kultur ist in der Verfassung von Sachsen-Anhalt bereits als Staatsziel definiert. Ein eigenes Kulturfördergesetz hat sich die schwarz-rot-gelbe Koalition in Magdeburg 2021 in den Koalitionsvertrag geschrieben. Nun soll es kommen, sagt Kulturstaatsminister Rainer Robra von der CDU.
Das Gesetz garantiert, dass Kultur gefördert werden muss, auch angemessen gefördert werden muss. Aber wie viele 100 Millionen das dann im Einzelfall sind, bleibt natürlich den Haushaltsberatungen überlassen. Es ist richtig, dass wir 2025/26 noch relativ gut ausgestattet sind, wenn auch längst nicht so, dass wir alle Bedarfe decken und alle Wünsche erfüllen können.
Bisher gab es eine Fördermittelrichtlinie. Die kann von einer Regierung einfach so geändert werden. Das ist mit einem Gesetz anders. Da gibt es ein Dreilesungsprinzip im Landtag, eine öffentliche Debatte. Zwar könne man auch Gesetze mit einfacher Mehrheit im Landtag ändern, aber
wer da was ändern will, für den werden die Hürden höher, mal so rum zu sagen.
Zwar schon lange geplant, kommt das Kulturfördergesetz zu einer Zeit, in der die AfD in Sachsen-Anhalt stark wie nie ist. Bei der Bundestagswahl hat sie alle Direktmandate im Land geholt, mit Ergebnissen an die 40%. Rainer Robra ist seit über 2 Jahrzehnten Chef der Magdeburger Staatskanzlei. Seit 2016 auch Kulturstaatsminister. In Sachsen-Anhalt hat er für stetig steigende Kultur- und Theateretats gesorgt. Das gelte es vor Zugriffen zu schützen, sagt der 73-Jährige, ohne die AfD beim Namen zu nennen.
Ich möchte, dass das Kulturfördergesetz dann am Ende auf einer breiten Basis getragen wird und damit auch die Resilienz der Kulturlandschaft gegenüber politischen Entwicklungen stärkt, die wir alle mit Sorge beobachten im Lande. Ich muss ja auch mal gucken, wohin geht die Reise.
Die AfD fühlt sich sogleich auch schon angesprochen vom geplanten Kulturfördergesetz. Der kulturpolitische Sprecher Hans-Thomas Tillschneider schreibt auf Anfrage, dass eine neue demokratisch legitimierte Landesregierung die Möglichkeit haben muss, in der Kulturpolitik umzusteuern. Zitat:
Das Kulturfördergesetz ist im schlechtesten Sinne konservativ. Es versucht, die Altparteienkulturpolitik auch für den Fall einer AfD-Regierung zu konservieren.
Kritik kommt aber nicht nur von der AfD. Die oppositionellen Grünen sagen auf der einen Seite, das Kulturfördergesetz sei überfällig, aber in der Ausführung vor allem eine Zementierung des Status quo, kritisiert der grüne kulturpolitische Sprecher Wolfgang Aldag.
Für mich fehlt ein bisschen der Blick so in die Zukunft. Gibt es nicht auch noch andere Förderzweige, die man mit reinnehmen müsste? Ich denke da an die Clubs, an die Musikspielstätten, wo wir in den letzten Monaten viele Diskussionen haben. Filmförderung ist nicht drin und es fehlt eine klare Festlegung von dem Budget.
Während die AfD das Kulturfördergesetz komplett ablehnt, sagen die Grünen ja, aber. Auch die mitregierende SPD sieht noch Überarbeitungsbedarf. Daniel Herrmann ist Chef vom Medienkunstverein Werkleitz, seit über 30 Jahren in und um Halle aktiv. Mit jährlichen Festivals auch im ländlichen Raum, zum Beispiel in Mansfeld-Südharz. Werkleitz-Chef Herrmann freut sich über das geplante Kulturfördergesetz.
Wichtig finde ich das, nach 35 Jahren Freiheit in der Kunst und der Kultur, dass aus einer Leitlinie tatsächlich auch mal ein Gesetz wird. Und ich glaube, das ist an der Zeit.
Aktuell plant Werkleitz-Chef Herrmann eine Ausstellung zur 500 Jahre Bauernkrieg als globalen Blick auf die Landwirtschaft. Pro Jahr wird Werkleitz mit rund 350.000 Euro vom Land gefördert. Das sei gut investiertes Geld. Und da dürfe der Landtag auch gerne Fragen stellen, ob das erfolgreich sei.
Im Moment bin ich relativ überzeugt davon, dass wir gute Sachen machen und die sind fern von Ideologie. Also wenn ich mich mit 500 Jahre Bauernkrieg auseinandersetze, dann ist das natürlich nichts anderes, als sich mit Heimat, mit dem, was mal lange vor Sachsen-Anhalt hier war und geschehen ist, also auseinanderzusetzen. Das finde ich wichtig, das zu vergegenwärtigen. Insofern schließen wir auch Lücken. Und ich glaube, das ist durchaus im Sinne von einer kulturellen Förderung.
Kulturförderung dürfe aber nichts Statisches werden und müsse offen für Neues bleiben, sagt Werkleitz-Chef Daniel Herrmann.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Institutionen, die alt werden, deren Leitung alt wird, dass man auch immer guckt, wer könnte die Nachfolge sein, und das ist manchmal nicht die Institution als solche.
Es gibt also noch Diskussionsbedarf zum Kulturfördergesetz in Sachsen-Anhalt. Kulturstaatsminister Robra appelliert an die Theater, Musikschulen und Medienkunstvereine wie Werkleitz: Beteiligt euch an der Anhörung, sagt, was besser werden muss. Bis Ende des Jahres soll das Kulturfördergesetz dann im Magdeburger Landtag verabschiedet werden.
Niklas Ottersbach über ein Kulturfördergesetz für Sachsen-Anhalt. Und wir kommen hier bei Fazit zur Kulturpresseschau. Tobias Wenzel hat die Feuilletons von morgen Samstag, den 22. März, gelesen.
Binnen 24 Stunden werde er den Krieg beenden, hatte der orangefarbene Präsident aus dem Westen gesagt. Doch inzwischen waren rund 1460 Stunden vergangen, vermutlich ebenso viele weitere Menschen gestorben, schreibt Thomas Stillbauer im Feuilleton der Frankfurter Rundschau. Der andere Präsident sagte, das überfallene Land müsse zuerst aufhören, sich zu verteidigen, dann würde er auch aufhören, anzugreifen. Verrückte regierten die Welt. Auch Jürgen Habermas hatte, nämlich bei Trumps Antrittsrede, den Eindruck, der Präsident sei verrückt. Das verrät der Philosoph in einem langen Text für die Süddeutsche Zeitung. Die fantastische Beschwörung eines nun anbrechenden goldenen Zeitalters und das narzisstische Gehabe des Redners weckten bei einem unvorbereiteten Fernsehzuschauer, der an die Zeremonien vorangegangener Regierungsantritte gewöhnt war, den Eindruck der klinischen Vorführung eines psychopathologischen Falls. Habermas wirft der Bundesrepublik vor, zu lange auf den Zusammenhalt des Westens unter der Führung der USA vertraut zu haben. Diesen Westen gebe es nun nicht mehr in dieser Form. Das sei ein Epochenbruch mit tiefgreifenden Konsequenzen für Europa. Habermas spricht sich für eine gemeinsame europäische militärische Abschreckung aus. Es klingt ein wenig so, als forderte der Philosoph ein einziges Oberkommando für alle europäischen Armeen, wenn er schreibt: Nur mit kollektiver Handlungsfähigkeit, auch im Hinblick auf den Einsatz militärischer Gewalt, gewinnt sie, die EU, geopolitische Selbstständigkeit. Unwohl ist Habermas allerdings bei dem Gedanken, dass ausgerechnet Deutschland sich zu einer alle Nachbarn weit überragenden Militärmacht mausern könnte. Auch bereite ihm die Wiederbelebung einer zu Recht überwunden geglaubten militärischen Mentalität Sorgen und außerdem eine Rhetorik der Verfeindung. In seinen Worten in der SZ: Aus meiner Sicht hat sich die Stimmung in unserem Lande, auch forciert von einer einseitigen politischen Meinungsbildung, in den Sog einer gegenseitigen Verfeindung mit dem Aggressor hineinziehen lassen. Wobei man sich da beim Lesen schon fragen kann, als was man Russland, das die Ukraine angegriffen und etwa deutsche Militäranlagen und Infrastruktur ausspioniert hat, bezeichnen sollte, wenn nicht als Feind. Sanftere Worte finden sich vielleicht nach einem erholsamen Urlaub in Norwegen oder nach der Lektüre norwegischer Literatur. Nur 5,5 Millionen Menschen leben in Norwegen. Aber die Literaturszene dort ist ungewöhnlich umfangreich und vielfältig. Woran liegt das? Fragt Fridtjof Küchemann in der Frankfurter Allgemeinen anlässlich des Gastauftritts des Landes bei der Leipziger Buchmesse in der nächsten Woche. Seine Antwort? Das habe unter anderem mit starker Leseförderung zu tun und mit der Tatsache, dass eine Agentur sich um die internationale Vermarktung norwegischer Bücher kümmere. Und warum ist die norwegische Literatur mit ihrer Mischung aus Melancholie, Schaurigkeit und Heimeligkeit gerade bei deutschen Lesern so erfolgreich? Das fragt Jette Wiese in der Taz. Ihre Antwort klingt so: Es ist eine möglicherweise sehr deutsche Sehnsucht danach, die Schwere des Lebens zu erfassen. In ferner Abstraktion, versteht sich. Bleiben wir bei der Taz. Die hat zum Ding der Woche die Freiheitsstatue in New York erklärt, die ein Geschenk Frankreichs war. Diese Woche forderte ein französischer Politiker es zurück. Die Vereinigten Staaten würden nicht länger die Werte verkörpern, für die die Statue stehe, heißt es in der Taz. Und weiter? Unsere Prognose? Nur eine Frage der Zeit, bis sich Lady Liberty von alleine auf den Weg macht.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.